Geschwister, darf ich mich niedersetzen? Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe eine doppelte Freude, dorthin zu fahren. Weil erstens, jetzt kenne ich schon recht einige Geschwister, auch von den Jüngeren. Und das Zweite ist das Thema, ein sehr schönes Thema, das wir heute und die nächsten 4 Abende noch betrachten dürfen. Vielen Dank für die Einladung, auch dass ihr gewartet habt. Die Züge gehen immer nicht so, wie man sie haben möchte. Aber der Herr hat Gelingen geschenkt. Wir wollen gemeinsam 1. Mose Kapitel 37 aufschlagen. 1. Mose 37. Es geht um die Geschichte von Josef. Wir kennen sie als die Geschichte von Josef. Und man fragt sich, wie man diese Geschichte interpretieren soll. Man kann ja einfach die Bibel so lesen, dass man einfach die Geschichte liest und dann sich praktische Lektionen daraus nimmt, was man lernen kann, aus dem Vorbild von Josef zum Beispiel. Oder man kann auch mehr den Zusammenhang beachten, das wollen wir heute Abend noch tun, den größeren Zusammenhang beachten, denn hier geht es um das spannende Finale des ersten Buches Mose. Also das erste Buch Mose wäre nicht das erste Buch Mose, wenn diese Kapitel fehlen würden. Und es geht um einen ganz besonderen Abschnitt. Natürlich kann man auch noch die Geschichte so betrachten, dass man sieht, worin ist Josef ein Prototyp, ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Das werden wir vielleicht auch manchmal, aber darauf werde ich nicht die Betonung legen. Wir wollen also, lesen wir zuerst den Text. Ein paar Verse. Ich lese auch etwas noch aus Kapitel 36, denn Kapitel 36 steht ein bisschen im Kontrast zu den weiteren Kapiteln. Kapitel 36, Vers 6. Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses, seinen Herdenbesitz und alles Vieh mit allen Gütern, die er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog in ein anderes Land, weg von seinem Bruder Jakob. Denn ihre Habe war zu groß, so dass sie nicht beieinander wohnen konnten. Und das Land, in dem sie als Fremdlinge lebten, konnte sie wegen ihrer Herden nicht ertragen. Und Vers 43. Da sind die Fürsten, die in Edom gewohnt haben, im Lande ihres Eigentums. Das ist Esau, der Vater Edoms. Und dann geht es weiter. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Lande Kanaan. Habt ihr gemerkt den Unterschied? Die Edomiter, die wohnen im Land des Eigentums. Und der Jakob wohnt im Land der Fremdlingschaft seines Vaters. Die Edomiter, die wollten nicht im Lande bleiben. Esau wollte nicht im Lande bleiben. Der zog weg von seinem Bruder Jakob und er wollte ein eigenes Land, ein Land des Eigentums, das ihm selbst gehört. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft. Ihm hat dieses Land nie gehört. Und es heißt hier dann, jetzt kommt ein Wort, das ein bisschen schwierig zu übersetzen ist. Dieses sind die Geschichten Jakobs. Oder eigentlich müsste man sagen, das ist die Entwicklung, die mit Jakob ihren Anfang nahm. Das ist die Geschichte, die mit Jakob ihren Anfang nahm. Was ist aus Jakob geworden? Im Hebräischen heißt das, dies sind die Toledot. Die Toledot Jakobs. Und wir wollen uns bewusst machen, wenn wir jetzt die Geschichte Josefs betrachten in diesen Tagen, dann wollen wir daran denken, das ist die Geschichte Jakobs. Das heißt, wir wollen die Geschichte mal so lesen, als ob wir sie durch die Augen Jakobs lesen. Und das wird ganz wichtig. Es geht letztlich hier um Jakob, den Vater. Und wenn man mal unterstreicht, wie oft der Name Vater vorkommt in diesen Kapiteln und in einigen Kapiteln besonders, Kapitel 44 zum Beispiel, ja, dann merkt man, hier liegt eine starke Betonung auf den Vater, Vater Jakob. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir müssen uns ein bisschen erinnern an das Buch, an das erste Buch Mose. Wie nahm die ganze Sache seinen Anfang? Gott rief ja den Abraham und er hat ihm eine Verheißung gegeben, eine dreifache Verheißung. Er hat ihm einen Samen versprochen, zusammen mit dem Samen auch ein Land. Das ist der erste Teil der Verheißung. Das zweite, er hat gesagt, ich werde dich segnen. Und das dritte, und durch deinen Samen soll gesegnet werden die ganze Erde, alle Geschlechter der Erde. Eine dreifache Verheißung. Und wenn wir das Buch Mose lesen, merken wir, der erste Teil der Verheißung, das ist die Geschichte Abrahams. Wie kommt Abraham zu seinen Samen? Wie kommt Abraham zum Isaak? Und es endet mit der Hochzeit von Isaak. Und der zweite Teil der Verheißung betrifft dann die Geschichte Isaaks. Also der erste Teil, die Kapitel 12 bis 25 in der Mitte. Und dann in Kapitel 25 heißt es, das ist die Geschichte Isaaks. Und was lesen wir dann? Ab Kapitel 25 lesen wir von dem Segen. Immer wieder ist der Segen im Mittelpunkt. Die Geschichte des Segens und wie kommt Jakob zu dem Segen? Ja, er stiehlt sich den Segen. Und wie wird dann dieser Sohn Isaaks, der Jakob, wie wird er ein gesegneter Mann? Das ist die ganze Geschichte von Isaak, Kapitel 25, bis zu Isaaks Tod am Ende von Kapitel 35. Und dann in Kapitel 37, Kapitel 36 ist das Kapitel, kurzes Zwischenkapitel über Esau, aber dann in Kapitel 37 ist die Frage, wie kommt jetzt der Segen zu allen Völkern der Erde? Wie kommt der Segen in die Welt? Und das wird vor allem jetzt in diesen Kapiteln beschrieben. Also Gott begann mit Abraham, der begann ein Volk. Er hat einen einzelnen Heiden herausgeholt aus den Völkern und dann von den zwei Söhnen Abrahams hat er sich den Isaak erwählt und von Isaaks zwei Söhnen, Jakob und Esau, hat er sich den Jakob erwählt und Jakob sollte der Stammvater eines Volkes, eines heiligen Volkes werden in dieser Welt, eines Volkes, das der Herr verwenden wird, durch die ganze Geschichte hindurch, eines Volkes, von dem der Messias kommen wird, das Volk Israel. Und wir lernen, wie der Jakob zu Israel wird, in dieser Geschichte von Kapitel 6, 25 bis 35. Und am Ende dieses Abschnittes, wenn wir dann lesen, Kapitel 34, Kapitel 35, da merkt man, was ist das für eine Familie? Die Familie Jakobs. Was ist das für eine Familie, die hier zum Segen der ganzen Erde werden soll? Der Ruben, der Älteste, besteigt das Bett seines Vaters, wird ein Unzüchtiger und verkauft dadurch sein Erstgeburtsrecht. Der Zweite und der Dritte, der Levi und der Simeon, die sind bereit, ein ganzes Dorf niederzumetzeln im Namen der Religion. Ja, beschneidet euch, lasst euch beschneiden. Werdet so fromm wie wir, dann wollen wir mit euch einen Bund schließen. Ja, im Namen der Religion metzeln sie ein ganzes Dorf nieder, töten die Menschen und rauben den Besitz. Und wir stellen dann fest, dass sie, im Weiteren stellen wir fest, dass sich Götzen angehäuft haben in der Familie Jakob. Da müssen die Götzen ausgeräumt werden. Also die sind nicht besser als die Heiden. Da haben wir ein Volk, das sollte ein heiliges Volk sein, sollte sich unterscheiden. Dieser Kern des Volkes, diese Familie Jakob, sollte eine besondere Familie werden. Und wir sehen ein schlechter Charakter und Götzendienst und eine zerrissene Familie. Und wir lesen dann, dass Josef verkauft wird in Kapitel 37. Und ein Riss geht durch die Familie und man fragt sich, was soll aus dem Kern des Volkes Gottes werden? Aber in dieser Geschichte, wenn wir 1. Mose 37 lesen und auch mit den Kindern die Geschichten erzählen, dann lassen wir immer ein Kapitel aus, oder? Jedenfalls in den Kinderstunden lassen wir ein Kapitel aus. Das ist Kapitel 38. Wir gehen von Kapitel 37 zu Kapitel 39. Und wir sagen, Kapitel 38, das passt da nicht hinein, das lassen wir aus. Ja? Das ist eine Geschichte von Juda. Das ist nicht die Geschichte von Josef. Und man fragt sich, wieso steht denn dieses Kapitel da? Und wenn wir dann, wir werden in diesen Tagen uns diese Kapitel näher betrachten und wir werden feststellen, dass dieses Kapitel 38 ein äußerst wichtiges Kapitel ist. Vielleicht sogar ein Schlüsselkapitel für die ganze Geschichte. Von 1. Mose 37 bis Kapitel 50. Denn es spielen hier zwei Menschen eine besondere Rolle. Der eine ist Josef und der andere ist Juda. Es geht um zwei Menschen, von denen wir hier lernen. Es geht nicht nur um einen. Und es sind beide, sind ein Prototyp auf Jesus Christus. Was heißt das, Prototyp? Das ist ein Fremdwort. Das heißt, sie sind ein Vorbild auf Jesus Christus. Ein Prototyp ist ein Bild auf kleinerer Ebene von etwas Späterem, das kommt und größer ist. Ja? Also ein Erstbild von etwas Größerem nachher. Und so ist Josef ein Bild, eigentlich nicht ein Bild, ein Prototyp, ein Erstbild von Jesus. Aber er ist nicht wie Jesus. Oh, er ist viel kleiner als Jesus. Aber er ist in vielerlei Hinsicht doch eine Vorschattung auf Jesus Christus. Und genauso auch Juda. Das wird oft übersehen. Wir haben ja zwei Teile von Israel. Eine Zeit lang war das Volk Israel ein einiges Volk, oder? Unter David, unter Salomo, ein großes Reich. Und dann hat sich das Volk gespalten in zwei Teile. Wir haben ein Nordreich und wir haben ein Südreich. Und wie heißt das Nordreich? Welchen Namen bekommt in der Bibel das Nordreich? Nein? Das Nordreich heißt, einmal heißt es Ephraim und sonst heißt es mal Josef. Sucht mal in der Bibel nach, es gibt ganz viele Stellen, vielleicht können wir in diesen Tagen noch ein paar anschauen. Das Nordreich heißt Josef oder Ephraim, das ist einer seiner Söhne. Und das Südreich heißt Juda. Und da haben wir wieder die zwei Namen, Josef und Juda. Josef bekam die Erstgeburt, das Erstgeburtsrecht und Juda bekam das Königtum. Von Juda kamen die Könige, von Juda kam David. Und von Juda kommt der Messias. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Kapitel lesen, bedenken wir, es geht um zwei Leute, die beide ein Prototyp auf Jesus Christus sind. Josef hat unschuldig gelitten. Und Juda, von dem werden wir lesen, der wurde bereit, stellvertretend für die Brüder zu leiden. Der kam zu dem Punkt, wo er bereit war, stellvertretend in die Sklaverei, in die ägyptische Sklaverei zu gehen. So haben wir also Josef, das Vorbild auf den Herrn Jesus, der unschuldig gelitten hat. Und Juda ist das Vorbild auf den Herrn Jesus, der stellvertretend gelitten hat für uns. Und ich muss noch etwas sagen. Als Einleitung. Wir haben hier eine Familie, die nicht nur zerrissen ist, sie ist auch schlecht im Charakter. Charakter, die Leute, diese Brüder, die Söhne Jakobs, waren schlechte Leute, schlechten Charakters. Und das ist irgendwie sympathisch für uns, denn wir finden uns oft drinnen, oder? Auch bei Jakob. Wir finden uns drinnen, weil wir sehen so viele Sünden und wir sehen unsere eigenen Sünden und dann können wir viel daraus lernen. Aber was wird jetzt Gott tun mit diesen charakterlosen, diesen Menschen mit schlechtem Charakter? Was wird er tun, um aus diesen Leuten einen Charakter zu formen, der schön wird? Dass hier ein Volk wird, ein Kern für sein Volk, das Gott sich erwählen wird. Was wird er tun mit der Familie Jakobs, um Menschen draus zu machen, die in seinen Wegen wandeln? Und das Zweite, eine weitere Frage, die uns beschäftigt, ist, da sind jetzt diese 12 Söhne, oder? Die wohnen im Lande Kanaan. Und im Lande Kanaan wohnen die Kanaaniter. Und man kann nicht jeden Sohn nach Ur schicken oder jenseits zum Tigris und zum Euphrat, um sich eine Frau zu holen. Und man kann auch nicht die Söhne der Söhne immer wieder in die Fremde schicken, in die Verwandtschaft Abrahams, um sich eine Frau zu holen. Die werden sich nach Frauen umschauen, die unter den Kanaanitern wohnen. Die werden Kanaaniterinnen heiraten. Aber das ist eine gefährliche Sache, oder? Vor allem, wenn man dann die kanaanitische Kultur übernimmt. Der Juda, wir werden vom Juda lesen. Juda ist der Erste, der geht hin und heiratet eine kanaanitische Frau. Eine gefährliche Sache. Denn wenn jetzt alle Söhne Jakobs Kanaaniterinnen heiraten und sich mit der kanaanitischen Kultur vermischen, was wird das Ergebnis sein? Das Volk wird sich auflösen. Das eines Tages Gottes Volk werden sollte, wird sich in nichts auflösen. Die werden alle kanaanitisch werden. Und das war's. Das waren die Nachkommen Jakobs und das ist das Ende der Geschichte. Was wird Gott jetzt tun, um erstens aus diesen unheiligen Leuten heilige Leute zu machen oder einen gereinigten Charakter zu machen? Und zweitens, was wird er tun, um die Identität der Söhne Jakobs zu bewahren als besonderes Volk unter den Heiden? Das sind die zwei Fragen. Und mit diesen zwei Fragen müssen wir an den Text herangehen. Lesen wir. 1. Mose 37. Jakob wohnte im Lande der Fremdlingschaft seines Vaters, im Lande Kanaan, diese sind die Toledot Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede von ihnen. Hier wollen wir schon mit der Pause machen. Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede. Also doch ein, wie sagt man hier, in der Schweiz sagt man ein Dädele. Einer, der alles dem Vater sagt. Wie sagt man hier, ein Petzer. Ein Petzer, der die schlechten Dinge weitergibt. Aber wir sollten aufpassen. Die Bibel gibt keine negative Kritik über den Josef. Wir lesen nirgends etwas, ein nachteiliges Wort über Josef. Und denken wir, dass Josef ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist. Und was hat der Herr Jesus gesagt? Was lesen wir? Es heißt in Johannes 7, Vers 7, Jesus bezeugte der Welt, dass ihre Werke böse waren. Jesus hat auch die Sünden aufgedeckt, die Sünden der Menschen, der anderen. Hier ist Josef und sagt dem Vater die Sünden der Brüder. Vers 3. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen langen Leibrock. Nun, der Leibrock, das war ein besonderer Leibrock, ein bunter, schöner, verzierter, mit langen Ärmeln. Das war anders als die anderen Kleider der anderen Brüder. Und es war ein Zeichen besonderer Würde. Besondere Leute haben so einen besonderen Leibrock getragen. Man liest auch in 2. Samuel, Kapitel 13 von Tamar, die Königstochter, die hatte auch einen besonderen Leibrock an. Und das war ein Zeichen der Würde, was ganz Besonderes. Der wird hochgehoben, der dieses Kleid trägt. Und was macht hier der Jakob? Wir denken, das war ein schlechter Vater, der hat ein Lieblingskind, oder? Er sollte doch alle Kinder gleich behandeln und fertig. Ja? Aber wir sollen auch da wieder nicht zu negativ sein, nicht zu negativ denken. Nicht, dass eines Tages der Jakob uns einen Vorwurf machen muss, weil wir schlecht von ihm geredet haben. Denn in der damaligen Zeit war es das Recht des Vaters, denjenigen von seinen Kindern, den er als Erstgeborenen auserwählt hat, besonders hervorzuheben und das den anderen zu zeigen. Und genau das macht nämlich hier der Jakob. Das sind die Söhne, Ruben hat's verspielt. Ruben bekommt das Erstgeburtsrecht nicht. Und jetzt wählt er sich, den Josef, den Ältesten von Rahel, als Erstgeborenen. Und er zeigt das den anderen an, dadurch, dass er jetzt dem Josef dieses besondere Kleid gibt. Jakob macht den Josef zu einem Aufseher über die Brüder. Josef sozusagen wird hier der zweite Mann in der Familie. Das ist eine Rolle, die Josef öfters spielt. Josef, der hinter dem Jakob steht. Jakob ist der Führer der Familie und dann kommt Josef. Und das hat natürlich die Brüder sehr, sehr geärgert. Also der Vater in damaligen Zeiten hatte das Recht anzuzeigen, welchen er erwählt hatte. So hat es Abraham mit Isaak gemacht. So hat es Isaak mit Jakob gemacht, indem er ihm den Erstgeburtssegen öffentlich gesprochen hat und so weiter. Aber hier hat es der Vater einfach mit diesem Kleid gemacht. Und das erregt jetzt die Eifersucht, Vers 4, und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Es heißt im Hebräischen, sie vermochten nicht, ihm den Frieden zu sagen, den Gruß, den Friedensgruß zu sagen. Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit, und sie hassten ihn noch mehr. Jetzt bekommt Josef Träume. 17 Jahre alt. Ein junger Kerl bekommt einen Traum von Gott, zweimal. Man fragt sich, wieso, warum der Traum, was hat Gott vor mit diesem Traum? Warum gibt er ihm diesen Traum? Nun, wenn wir die Geschichte weiterlesen, werden wir merken, Josef hat das sehr nötig, diesen Traum. Josef braucht eine Ermutigung, weil er einen schweren Weg vor sich hat. Und weil die Brüder wissen sollen, dass er eine besondere Stellung hat, auch von hier aus gesehen, von diesem Traum. Gott hat es auch sozusagen bestätigt. Vers 36, und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben kamen ringsum und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, solltest du gar König über uns sein? Solltest du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr um seiner Träume und um seiner Worte willen. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum habe ich gehabt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir gar kommen? Ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen. Hier ist die Lea gemeint mit Mutter, ja, also die Ziehmutter in dem Fall. Um uns vor dir zur Erde niederzubeugen. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Ja, der Hass steigt. Vers 12, und seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden, zu Sichem. Und Israel sagte zu Josef, weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er sprach zu ihm, geh hin und sieh nach dem Wohl deiner Brüder und nach dem Wohl der Herde und bringe mir Antwort. Und er sandte ihn aus dem Tal Hebron. Hier ist Jakob sehr schön wenn wir hier Jakob betrachten und vergleichen mit früher. Hier ist Jakob schon 108 Jahre alt. Und jetzt sehen wir einen Jakob, der anders ist als früher. Früher haben wir einen Egoisten kennengelernt, der sich nur um sich selbst dreht, der nur seinen eigenen Vorteil will. Aber jetzt haben wir einen liebenden Vater hier, der sich kümmert um seine Kinder, seine Söhne, wie es ihnen geht. Komm jetzt, ich halte es nicht aus. Geh und bring ihnen etwas und gib mir Bericht. Ich möchte wissen, wie es ihnen geht. Da ist ein Vater, der ein Herz bekommen hat für seine Kinder, für seine Söhne, obwohl seine Söhne alles andere als ruhmreiche Söhne waren. Jakob tritt hier in dieser Geschichte in den Hintergrund, ab diesen Kapiteln. Jakob ist irgendwie hinter den Kulissen, aber er ist immer da. Er ist nicht der aktive, fleischliche, der irgendwas erreichen will. Er ist hier der Ruhige. Er ist ruhig geworden in der langen Schule Gottes. Sein Fleisch war nicht mehr so aktiv. Aber jetzt beginnt er zu lieben. Jetzt taut der Vater innerlich auf. Also geh zu deinen Brüdern. Vers 15. Der Josef geht also aus dem Tal Hebron, kommt nach Sichem, Vers 15. Und ein Mann fand ihn. Und siehe, er irrte auf dem Felde umher. Und der Mann fragte ihn und sagte, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder. Tu mir doch kund, wo sie weiden. Und der Mann sagte, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie zu Dothan. Und sie sahen ihn von ferne. Und ehe er ihnen nahte, da ersannen sie gegen ihn einen Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt jener Träumer. So kommt nun, lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Jetzt soll der Vater mal sehen, was aus dem Josef wird und aus seinem Liebling. Jetzt soll er mal sehen. Merkt ihr? Da ist ein Hass, nicht nur gegen Josef, da ist auch ein Hass gegen den Vater, weil er den Josef ihnen vorgezogen hat. Erschlagen wir ihn. Dann schauen wir, was aus seinen Träumen wird. Was kümmert uns der Vater? Ja, was soll man sagen? Was soll man zum Vater sagen? Ha, wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Vers 21. Und Ruben hörte es. Und er wollte ihn aus ihrer Hand retten. Und er sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießet nicht Blut. Werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist. Und legt nicht Hand an ihn, auf dass sie ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn wieder zu seinem Vater zu bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den langen Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer, es war kein Wasser darin. Und sie setzten sich, um zu essen. Sie feiern. So geht es eine Zeit lang. Und es wird hier nichts berichtet, wie es dem Josef ergangen ist in der Grube. Später erfahren wir, welche schreckliche Angst der junge Mann dort hatte. In die Grube rein und irgendwas drüber, oder? Und er hat geschrien, gejammert, lasst mich wieder raus. Aber sie haben gelacht. Sie hoben ihre Augen auf und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her und ihre Kamele trugen Tragant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, bitte merkt ihr, wer ist es hier, der spricht? Judah. Das ist die Geschichte von Josef und von Judah. Beachten wir das in diesen Kapiteln. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut verhehlen. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Ja, Judah, die Juden waren immer schon gut in Geldsachen. Gewinn, das ist das, was ihn beschäftigt, Geld. Er war selber ein Geschäftsmann später. Und was haben wir davon, wenn wir ihn umbringen? Wenn wir ihn verkaufen, hat jeder 2 Silberlinge. Das ist viel Geld. Seine Brüder hörten darauf. Keiner denkt an den Vater. Niemand denkt. Und ich möchte, dass wir immer wieder an Jakob denken. Denken wir immer wieder dazwischen an den Vater. Aber die denken hier nicht an den Vater. Was der Vater wohl empfinden wird? Was kümmert uns der Vater? Ja, so verliert Jakob seinen Sohn. Vers 28, als nun die midianitischen Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, da zogen sie Josef aus der Grube, holten ihn herauf, verkauften Josef an die Ismaeliter um 20 Silberschekel und sie brachten Josef nach Ägypten. Und als Ruben zur Grube zurückkam, Ruben war Wache schieben, der war bei der Herde gewesen. Als Ruben zur Grube zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Grube, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Knabe ist nicht da. Und ich, wohin soll ich jetzt gehen? Da ist einer, der denkt an den Vater. Oh, was wird der Vater sagen? Ich bin der Älteste. Ich bin der Verantwortliche. Und ich, was soll ich jetzt sagen? Jetzt erklären Sie ihn auf. Du, wir haben ihn verkauft. Ja? Jetzt, also sie hatten ihn verkauft, ohne dass Ruben es wusste. Vers 31, da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Und sie schickten den langen Leibrock hin und ließen ihn ihren Vater bringen. Sie merken wir, die gehen nicht selber. Ach, irgendeiner von welchen, irgendwelchen Knechten, die da noch herum waren, sollen zum Vater gehen und sollen diesen Leibrock mitnehmen und sollen sagen, dieses haben wir gefunden. Erkenne doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Deines Sohnes, nicht unseres Bruders, deines Sohnes. Das Wohl des Vaters, das kümmert sie wenig. Ja, und Jakob sieht diesen Leibrock mit dem Ziegenblut. Ja, mit einem Ziegenbock hatte Jakob einmal seinen Vater betrogen, vor vielen Jahren. Und jetzt wird er von seinen Söhnen betrogen, mit einem Ziegenbock. Das haben wir schon, als wir Jakob betrachtet, haben wir schon daran gedacht, was der Mensch sät, wird der Mensch ernten. Jakob bekommt hier zurück, was er selber seinem Vater zugefügt hat, das Leid und seinem Bruder. Jetzt bekommt er es zurück von seinen Söhnen. Vers 33, und er erkannte ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewisslich zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider. Merkt ihr, in diesen Kapiteln werden viele Kleider zerrissen. Überhaupt wird viel zerrissen. Hier geht ein Riss durch die Familie. Eine zerrissene Familie Jakobs. Zerrissene Kleider. Kleider werden zerrissen aus Trauer. Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden. Und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und die Söhne haben das Leid gesehen des Vaters. Und dann heucheln sie ein bisschen Trost vor und den Papa trösten. Aber was kümmert sie wirklich das Leid des Vaters? Und alle seine Söhne und seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er verweigerte, sich trösten zu lassen. Und sagte, wenn Leid tragend werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Bereich des Todes, in den Scheol, zu den Toten hinunter. Und sein Vater beweinte ihn. Der Vater, das Leiden des Vaters, wird herausgestrichen. Vers 36, und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten, der Leibwache. Ja. Und jetzt? Und jetzt kommt Kapitel 38, das wir nicht haben wollen, geht zu Kapitel 39. Nein, jetzt kommt das wichtige Kapitel 38. Und wir wollen uns ein bisschen noch Zeit nehmen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, schon noch. Wir werden einfach ein paar Dinge wollen wir uns noch betrachten von diesem Kapitel 38. Es heißt hier, und es geschah zu jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog. Juda verlässt die Familie. Juda verlässt den Vater. Was kümmert ihn der Vater? Was kümmert ihn die Familie? Er geht jetzt mal zu den Kanaanitern. Ja, wir haben einen Riss, der durch diese Familie geht. Und der Riss wird größer. Josef ist weg, Juda geht weg von der Familie und hängt sich an einen Heiden namens Hiram. Das dürfte ein Adeliger gewesen sein, denn der Name heißt Adeliger. Und bekommt dort einen Kanaaniter zum Freund. Vers 2, Juda sah dort die Tochter eines kanaanitischen Mannes mit Namen Schua. Nicht die Tochter hieß so, sondern der kanaanitische Mann hieß Schua. Und der hatte eine Tochter. Wie die Tochter hieß, das wird uns nicht gesagt. Das ist eine namenlose Frau. Es wird uns nie erzählt, wie diese Frau des Juda, die er dann heiratete, wie diese Frau heißt. Er nahm sie zur Frau und er ging zu ihr ein. Er fragt nicht den Vater Jakob. Ja, wen soll ich heiraten? Vater, könntest du mir nicht helfen? Können wir nicht beten, wen ich heiraten soll? Ach, was kümmert ihn der Vater? Er heiratet eine Kanaaniterin. Wie sein Onkel Esau das auch gemacht hat. Und das war die Tochter eines reichen Mannes. Das Wort Schua heißt ein Wohlhabender. Und der Name seiner Frau wird nicht genannt. Also er lebt nach dem Lustprinzip, nach Lust und Laune. Jedenfalls, er möchte jetzt eine Familie gründen und er bekommt Söhne. Die Frau wird schwanger, Vers 3. Sie gebar einen Sohn und er nannte seinen Namen Er oder Ger, je nachdem, wie das in der Übersetzung ist. Ger oder Er. Das heißt Wächter. Ich weiß nicht, warum er ihn Wächter genannt hat. Und sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn und sie nannte seinen Namen Onan. Onan heißt der Starke oder auch der Unglückselige, der Unheilvolle. Und wieder gebar sie einen Sohn und sie nannte seinen Namen Schela. Schela, der Sorglose, dem es gut geht. Und er war in Kesib, als sie ihn gebar. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses Detail besagen soll. Aber manchmal sind so kleine Details, die so am Rande berichtet werden, so in einem Klammersatz, sind manchmal auch wichtig. Juda war in Kesib, als die Frau gebiert. Wahrscheinlich war er auf Geschäftsreise oder er hatte viele Geschäfte zu erledigen. Er war unterwegs, während die Frau zu Hause gebiert. Es heißt ja nicht, er wohnte in Kesib. Nein, der Juda war unterwegs irgendwo, hat sich nicht gekümmert um die Frau, die ist jetzt hochschwanger, die bräuchte jetzt den Mann. Nein, Familie ist nicht das große Thema für Juda. Nicht so ein riesengroßes Thema an Familie. Nicht so ein großes Interesse. Ja. Vers 6. Juda nahm eine Frau für Ger, seinen Erstgeborenen, und ihr Name war Tamar, das war natürlich auch eine Kanaaniterin. Und Ger, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen Jahwes. War böse in den Augen Jahwes. Gott sagt, nein, so nicht. So nicht. Hier ist Juda. Und Gott hat ja was vor mit Juda. Und seine Kinder werden böse Kinder. Jedenfalls hier der Erstgeborene. Und der Herr tötete ihn. Und Juda sagte zu Onan, dem Zweitgeborenen, Gehe ein zu der Frau deines Bruders und leiste ihr die Schwagerpflicht und erwecke deinem Bruder einen Samen. Und Onan wusste, dass der Samen ihm nicht gehören sollte. Und es geschah, wenn er zur Frau seines Bruders einging, verderbte er den Samen zur Erde, um seinem Bruder keinen Samen zu geben. Was war das? Das war damals Sitte und das war damals schon auch bei offensichtlich schon bekannt, die sogenannte Levirats-Ehe, das heißt die Schwager-Ehe. Der Schwager hat jetzt die Pflicht, dem verstorbenen Bruder einen Nachkommen zu erwecken. Das heißt, er soll jetzt die Frau heiraten, die Witwe. Der zweite Bruder soll die Witwe heiraten des ersten Bruders, der verstorben war. Und jetzt soll er das erste Kind, das sie bekommen, gilt jetzt als Nachkomme des Bruders, ja, des älteren Bruders. Und das wollte der Onan nicht. Onan lebt genauso wie sein Vater, Juda, nach Lust und Laune. Nein, ich will das nicht. Ich will, wenn ich schon ein Kind bekommen soll, dann soll es mein eigenes sein. Es heißt hier, er verderbte den Samen zur Erde, um seinem Bruder keinen Samen zu geben. Er wollte nicht, dass die Tamar schwanger wird. Weil der Same, der Nachkomme, wäre nicht sein eigenes Kind gewesen. Er wollte nicht seinem Bruder den Samen geben. Merkt ihr? Zerrissene Familie Jakobs und hier zerrissene Familie Judas. Es geht weiter, nächste Generation. Und in den Augen Jahwes war böse, was er tat. Und er tötete auch ihn. Ja, das ist jetzt der nächste Schlag für Juda. Jetzt hat er den zweiten Sohn verloren. Den ersten Sohn verloren, den zweiten Sohn verloren. Ein Vater verliert seine Söhne. Kennen wir das? Jakob. Jetzt bekommt Juda genau das zurück, was er seinem Vater angetan hat, damit Juda dran denkt, was ein Vater durchmacht, wenn er seine Söhne verliert. Und wisst ihr, Jakob hat nicht nur einen Sohn verloren. Ich glaube, das ist uns klar, oder? Jakob hat nicht nur den Josef verloren. Jakob hat alle 10 verloren, plus Josef. Denn ab jetzt haben die seine 10 Söhne was vorgeheuchelt, was vorgespielt dem Vater. Keiner war ehrlich mehr mit dem Vater. Und das ist hart für einen Vater. Wenn er feststellen muss, die echte Beziehung ist nicht mehr da zu meinen Kindern. Aber jetzt, lieber Juda, jetzt darfst du erleben, was es heißt, wenn man die Söhne verliert. Das alles ist eine Zerzüchtigung für Juda. Aber Juda versteht die Sprache Gottes überhaupt nicht. Und Juda sagte zu Tamar, seiner Schwiegertochter, wir sind in Vers 11, und Juda sagte zu Tamar, seiner Schwiegertochter, bleibe Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß wird, denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Merkt ihr etwas? Oh, bleib, wart noch ein bisschen, wart ein paar Jahre, dann kriegst du ihn auch noch. Nein, den wirst du nie kriegen. Merkt ihr? Er redet ganz anders zu seiner Schwiegertochter. Er betrügt sie ganz bewusst. Und er ist außerdem noch abergläubisch, oder? Ah, diese Tamar, die ist gefährlich. Der erste Sohn hat die Tamar geheiratet und ich habe den Sohn verloren. Die Tamar! Der zweite Sohn hat sie geheiratet und ich habe den Sohn verloren. Genau, die Tamar. Als ob sie schuld wäre. Abergläubisch. Alle, die Tamar heiraten, werden sterben. Und wenn der Schela sie dann heiratet, dann wird der Schela auch noch sterben. Tamar, die Unglücksbringerin, oder? Und jetzt betrügt er seine Schwiegertochter, macht ihr Hoffnung auf den dritten Sohn, dass sie endlich Nachkommen bekommen darf. Und das ist sein Fehler. Er setzt auf Zeit. Er denkt sich, die Zeit spricht für mich. Die Zeit läuft für mich. Wir denken manchmal auch so. Ja, da war was nicht in Ordnung, aber die Zeit, die läuft für mich. Die Zeit läuft nicht für dich. es sei denn, du tust Buße. Judah. Er hofft, die Tamar, die wird ihren Wunsch nach Nachkommen dann irgendwann einmal vergessen und dann hat sich die Sache erledigt und wir leben weiter. Als viele Tage, Vers 12, als viele Tage vergangen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Jetzt kommt der nächste Schlag für Judah, jetzt verliert er auch seine Frau. Jetzt wird der Judah Witwer, damit der Judah erfährt, was es heißt, ein Witwer zu sein. Wie die Tamar, die auch eine Witwe war. Und als Judah getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna, er und Hira, sein Freund, der Adulamiter. Und es wurde Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Ja, das war ein großes Fest damals, man hat die Schafe geschoren und da hat man gefeiert und das war halt lustig und schön. Und die Tamar, die kennt ihren Schwiegervater und sie weiß genau, wo sie sitzen muss und was der Schwiegervater tun wird. Sie kennt ihn. Hier ist ein Mann, der lebt nach seiner Lust und nach seiner Laune. Judah steht hier im krassen Gegensatz zu Josef, oder? Von Josef werden wir erfahren, wie der umgegangen ist mit seiner Sexualität. Hier der Judah, er hat seinen Bruder Josef in die Sklaverei verkauft. Aber wer hatte den besseren Charakter? Und beide kommen dran, Josef kommt dran, aber ganz anders. Er bekommt seine Schule, Josef. Er wird durch eine gewaltige Schule gehen. Aber Gott hat was Gewaltiges vor mit Josef. Und Judah bekommt auch seine Schule. Judah, ein Mann, der Schwierigkeiten hat in seiner Familie. Familie war ihm offensichtlich nicht so viel wert. Die Söhne sind nicht geraten. Und jetzt erlebt er nach dem Lustprinzip. Und er hat noch einen weiten Weg vor sich, der Judah. Vers 14. Da trat sie die Kleider ihrer Witwenschaft, es geht um die Tamar. Da tat sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich und bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Und sie setzte sich an den Eingang von Enaim, der am Weg nach Timna liegt. Und sie weiß genau, wo sie sitzen muss, wo er vorbeikommen wird. Sie verkleidet sich als Prostituierte. Und was treibt sie zu ihrer Verzweiflungstat? War das Sünde? Hat sie nach Lust und Laune gelebt, die Tamar? Was trieb sie zu dieser Verzweiflungstat? Ich möchte nachkommen. Das war es. Natürlich war sie eine Heidin. Aber das, was sie motiviert hat, war, ich möchte nachkommen. Ich möchte zu meiner Nachkommenschaft kommen. Sie hatte gesehen, dass Schelach groß geworden war und sie ihm nicht zur Frau gegeben worden war. Und Judah sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab in den Weg und sagte, wohlan, lass mich zu dir eingehen. Denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Und sie sagte, was willst du mir dafür geben, dass du zu mir eingehst? Und er sagte, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Jetzt haben wir schon wieder ein Ziegenböckchen. Als ob mit einem Ziegenböckchen die Sache erledigt wäre. Ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Und sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest, okay. Wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Und er sagte, was für ein Pfand soll ich dir geben? Und sie sagte, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Und er gab es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Ein Siegelring war eigentlich sehr viel wert. Ein Siegelring, naja, das kommt darauf an, wie hoch die Stellung ist. Wenn man ein hoher Mann ist, dann ist der Siegelring sehr viel wert, oder? Da werden Unterschriften getätigt mit dem Siegelring. Wenn man ein König ist, dann ist ein Siegelring noch mehr wert. Judas sollte mal ein König werden, beziehungsweise er sollte das Königtum bekommen eines Tages. Hier gibt er den Siegelring her. Das ist wie ein Ausweis. Der wurde mit einer Schnur getragen, an der Kette manchmal, einer Kette um den Hals. Siegelring und Schnur. Und Stab. Der Stab, das war hier wahrscheinlich der Wanderstab. Nun, ein Wanderstab ist nicht was besonders Wertvolles. Aber wenn man ein König werden soll, dann ist ein Stab wichtig, oder? Der Stab eines Königs ist sehr wichtig. Ein Zepter, ein Regierungsstab. Aber Juda denkt nicht ans Regieren. Juda lässt sich regieren von seiner eigenen Lust. Er hat noch nicht mal gelernt, sich selbst zu beherrschen. Wie soll er denn jemals das Königtum bekommen, um über andere zu herrschen? Wie soll er jemals über die Brüder herrschen? Aber dieser Stab sollte für Juda noch sehr, sehr wichtig werden. In 1. Mose 49, Vers 10, da werden wir lesen, nicht weichen wird der Stab von Juda, das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Hier haben wir Juda, der eines Tages regieren soll, beziehungsweise das Königtum bekommen soll, und er wird auch in seine Nachkommen das Königtum bekommen. Und dieses Zepter wird nicht weichen von Juda. Das heißt, der Regierungsstab, der Herrscherstab, der wird in der Hand Judas bleiben, bis der Messias kommt. Und der Messias wird auch aus Juda kommen, der Schilo. Das ist der Messias. Und ihm werden die Völker gehorchen. Aber zum Regieren war Juda noch lange nicht bereit und auch nicht fähig. Was brauche ich jetzt schon einen Siegelring und einen Herrscherstab? Er ist bereit, den Ring und den Stab herzugeben. Für einen Moment Lust. Da kann man viel lernen. Da kann man sich überlegen, bin ich bereit, meine Regierung herzugeben? Ich werde eines Tages regieren. Jesus Christus sagt, dass jeder von denen, die wiedergeboren sind, eines Tages regieren wird mit ihm. Bin ich bereit, für einen Moment Lust, meine Regierungszeichen herzugeben? Die königlichen Insignien, die königlichen Zeichen der Herrschaft? Hier wäre ihm beinahe der Stab für immer abhanden gekommen. Aber lesen wir weiter. Die Tamar stand auf und ging hin und legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft an. Und Judas sandte das Ziegenböckchen durch die Hand seines Freundes, des Adulamitas, um das Pfand aus der Hand der Frau zu nehmen. Also er wollte das Pfand wieder zurückhaben. Aber er fand sie nicht. Und er fragte die Leute ihres Ortes, wo ist jene Prostituierte, jene Tempelprostituierte? Damals nannte man sie die Geweihte. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen übersetzt wird, aber im Hebräischen steht hier die Geweihte, die sich den Götzen geweiht hat und auch Prostitution betrieben hat. Wo ist jene Geweihte, die bei Enaim am Wege war? Die Leute, man kann sich gut vorstellen, wie das war. Da kommt der Hiram und fragt, der ist denn nicht die Hure? Wo ist die Hure? Die Leute sagen, welche Hure? Ja, der Juda, der war bei der Hure. Der Juda war bei... Welche Hure? Wir kennen gar keine Hure. Oh, oh, das war peinlich. Oh, das war sehr peinlich. Er kehrte zu Juda zurück, Vers 22, und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Und auch sagen die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen, keine Prostituierte. Und Juda sagte, ah, sie behalte es für sich, dass wir nur nicht zum Gespött werden. Ja, das bist du schon, Juda. Dass wir nur nicht zum Gespött werden. Dem Juda ist der Ruf sehr wichtig, oder? Der Name eines Geschäftsmannes im Lande Kanaan. Siehe, ich habe ihr dieses Böckchen gesandt und du hast sie ja nicht gefunden. Ja. Und es geschah nach 3 Monaten, da wurde Juda berichtet, Tamar, deine Schwiegertochter hat gehurt und siehe, sie ist auch schwanger von der Hurerei. Wie wird der Juda jetzt reagieren? Gott ist dran, mit dem Juda zu arbeiten und Gott lässt hier etwas geschehen. Ja, seine eigene Hurerei, das war so ein Kavaliersdelikt, das ist nicht so schlimm gewesen. Aber die Schwiegertochter, die hat gehurt. Eine einzige sündige Handlung kann verheerende Folgen haben in unser Leben. Aber eine Entscheidung für Gott, wo wir von Herzen Ja sagen zu Gott, kann mein ganzes Leben prägen. Und wenn ich bei diesem Ja bleibe. Es gibt kritische Sekunden in unserem Leben. Es gibt kritische Minuten in unserem Leben. Und manchmal gibt es Zeiten, wo Gott uns ganz besonders ruft. Das steht auch in der Bibel. Es gibt Zeiten, wo Gott ganz besonders uns etwas vor Augen führt und sagt, du musst jetzt entscheiden. Und er wartet auf eine Entscheidung von unsererseits. Sei es Bekehrung, sei es was anderes als Christ. Es gibt Momente, wo Gott uns ganz besonders vor eine gewisse Entscheidung stellt. Und jetzt ist die Frage, was sagen wir? Hier haben wir einen Mann, der uns eine Ermutigung sein soll für unser Leben. Gott hat was vor mit uns. Er möchte, dass wir regieren eines Tages. Wisset ihr nicht, dass ihr über Engel herrschen werdet? Also gehen wir weiter, noch ein paar Minuten. Und der Pharao sagte zu Josef, Vers 41, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand. Ah, einen Siegelring, merkt ihr? Das ist was Wichtiges, wenn es ein König ist. Aber hier ist es nicht Juda, der den Siegelring bekommt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs. Und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um den Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte. Und man rief vor ihm her, Avrak, Achtung, werft euch nieder. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Ja, jetzt wird er in feierlichem Umzug durch die Stadt geführt. Er ist jetzt der zweite Mann hinter Pharao und Pharao galt als Gott in Ägypten. Jetzt ist Josef der zweite Mann in Ägypten und tut die Arbeit des Ersten. Pharao überlässt ihm die ganze Arbeit. Das kennen wir schon. Das hat er gelernt beim Vater, das hat er gelernt bei Potiphar, das hat er gelernt im Gefängnis und dazu hat Gott ihn jetzt zugerüstet. Er war fast am Platz des Pharaos selbst. Vers 44, und der Pharao sagte zu Josef, ich bin der Pharao und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß heben im ganzen Land Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zapnat Panjach, Erhalter des Lebens. Du bist der Retter des Lebens von ganz Ägypten, Josef. Durch deine Deutung des Traumes und durch deine guten Ratschläge. Und er gab ihm Asnat, die Tochter Potipharas, des Priesters von On, zur Frau. Jetzt bekommt er eine Ehefrau. Er hat warten können, und jetzt bekommt er sie aus der Hand Gottes. Das ist schön, wenn Gott handelt. Immer wieder zeigt Gott uns in unserem Leben, du sollst nicht selber entscheiden, du sollst nicht selber dir das verschaffen, was du möchtest und begehrst, sondern harre auf mich. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und Josef zog aus in das ganze Land Ägypten, Vers 45 am Ende. Josef durchzieht jetzt also das Land Ägypten. Er bekommt Macht und Eheglück und beides aus der Hand Gottes. Eine viel größere Macht als im Hause Potiphars er je haben hätte können. Eine viel größere Macht, als er sich je träumen hätte lassen können. Und zusätzlich kostenlos erhält er eine Charakterveränderung über Jahre durch die Schule Gottes. Kostenlose Schule Gottes, na nicht ganz kostenlos. Es hat schon was gekostet an Leiden, aber es war Gottes Schule. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Wenn wir auf Gott warten, wir kommen nicht zu kurz. Wir bekommen viel mehr aus der Hand Gottes, was wir uns selber hätten gerne nehmen wollen. Josef zog aus in das Land Ägypten, Vers 46, und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Also 13 Jahre waren vergangen, seit er den Vater das letzte Mal gesehen hatte. Und Josef ging weg vom Pharao und zog durch das ganze Land Ägyptens. Ja, jetzt zieht er durch ganz Ägypten, jetzt wird klar gemacht, wer der Herr im Lande ist. Und ihm war auch klar, dass diese Hungersnot nicht nur Ägypten betrifft, dass auch die umliegenden Länder betroffen werden. Und er wird sicher auch an seinen Vater gedacht haben. Also Sonnenaufgang, das Licht geht auf, der Lichtblick. Nicht der Serach wird der Vorfahre des Messias, aber sein Name zeugt von dem, dass es einmal einen Lichtblick geben wird in dieser furchtbaren, dunklen Situation. Der Messias wird aufgehen wie die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Der Messias kommt aus dem Riss. Ja, und was ist die Bedeutung von der Geschichte? Was ist die Bedeutung von Tamar? Gott verwendete hier eine Heidin und diese Beharrlichkeit dieser Heidin Tamar, um die Stammeslinie Judas noch aufrecht zu erhalten und um aus dem Juda doch noch das Königtum und die Messiaslinie herauszubringen. Ohne Tamar gäbe es keine Linie zum Messias. Und das Zepter wird gefunden das Zepter Judas, der Stab Judas wird gefunden im Haus einer Heidin. Und in Matthäus Kapitel 1, da lesen wir von vier Frauen. Da ist der Stammbaum von Jesus. Und da sind vier Frauen. Und alle haben irgendwie drei von ihnen haben offensichtlich mit Unzucht zu tun und eine war eine Moabiterin von einem unzüchtigen Volk, stammt sie ab. Vier Frauen kommen vor und erst in Matthäus 1. Die eine war die Rahab, die Hure Rahab. Die erste war die Tamar, ja, die gehurt hat. Die zweite war die Hure Rahab. Die dritte war die Ruth, eine Moabiterin aus einem unzüchtigen Volk, eine Heidin. Und die vierte, die Frau des Uriah, wo ein Kind durch Unzucht entstanden ist. Ja, was ist das Fazit, was ist das Ergebnis? Juda lernt sein eigenes Wesen kennen. Juda wird wirklich drangenommen vom Herrn und mitgeholfen hat die eigene Not, der Tod seiner Söhne, der Tod seiner Frau, die Aufdeckung der Schuld von Juda, dass er Tamar betrogen hat und auch seine Hurerei. Und jetzt nach dieser Züchtigung lernt er die Sprache Gottes. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt eine Hungersnot. Jetzt kommt eine Hungersnot. Und was macht Juda in der Hungersnot? Wo finden wir ihn wieder, den Juda, in der Hungersnot? Wo finden wir ihn? Beim Papa. Beim Vater. Denn nachher, als es dann heißt, wir müssen schauen, wir brauchen jetzt was zum Essen, ist der Juda schon wieder bei den Brüdern. Gott hat schon angefangen, die Familie zu einen. Hier ist einer, der hart drangenommen wurde, der nach dem Lustprinzip gelebt hat. Jetzt also kommt die Hungersnot und die Hungersnot führt Juda wieder mit seinen Brüdern zusammen. Aber das ist noch nicht das Ende. Da müssen noch Dinge bearbeitet werden, Dinge behandelt werden. Es müssen noch viele Sachen aufgedeckt werden. Also, Juda war hier im Begriff, seine Herrschaftsstellung, die Gott für ihn vorgesehen hätte, herzugeben, für einen Augenblick Lust. Wäre nicht die Tamar gewesen. Sind wir nicht zu hart mit der Tamar? Danken wir der Tamar, dass sie beständig war. Danken wir der Tamar. Sie war eine Heidnin, eine Kanaaniterin, natürlich, sie lebte kanaaniterisch. Aber sie war beharrlich. Gott hat sie gesegnet. Sie kam in den Stammbaum Jesu Christi. Gott hat was vor mit jedem von uns. Gott geht mit jedem von uns eine gewaltige Geschichte. Und wenn wir hier die Geschichte von Josef sehen, die Geschichte von Jakob sehen, die Geschichte von Juda sehen, denken wir bitte an unsere Geschichte und an die Dinge, die wir in unserem Leben erleben und die der Herr zulässt. Und schauen wir, dass wir die Sprache Gottes verstehen. Es ist Gottes Reden. Vielleicht denken wir, warum lässt Gott es zu? Es ist Gottes Sprache. Gerade das, was dir jetzt geschieht, ist genau das, damit Heilung geschieht. Verstehen wir das richtig? Es geht hier wirklich um Heilung. Gott will einen Charakter entwickeln, den Charakter des Herrn Jesus in unserem Leben. Aber wir müssen hier abbrechen. Und wollen wir vielleicht aufstehen zum Gebet? Vielleicht, wenn uns ein paar von euch im Gebet leiten, und ich schließe dann ab. Vater, ich danke dir, dass du so gnädig bist, dass du nicht aufgegeben hast bei Juda, dass du nicht aufgibst in unserem Leben. Danke, Herr, für deine gute Hand über uns. Lass sie uns erkennen, Herr. Lass uns erkennen, wo wir durch Leiden gehen. Lass uns sehen, wie du sprichst, Herr. Und wir wollen dich rühmen und wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Und wollen auch immer wieder beten, erbarme dich, Herr. Erbarme dich und hab weiterhin Geduld und schenk uns auch klaren Blick, dass wir so die Dinge betrachten, die geschehen, so wie du sie betrachtest. Und dass wir auch dann entsprechend handeln. Wir danken dir, geliebter, wunderbarer Vater. Du bist wirklich ein Vater. Und alle Vaterschaft kommt von dir. Danke, dass wir dich als Vater kennenlernen dürfen. Auch hier in dieser Geschichte, wo wir viel von Vätern und von einem Vater Jakob lesen. Wir danken dir, Herr. Bitte segne uns in diesen Tagen. Hilf uns, dass wir das, was du dir denkst, was du geschrieben hast, was du sagen wolltest, dass wir das herausstreichen können und auch herauslesen und dass wir es zu Herzen nehmen können. Ich in meinem Leben, Herr, wir bitten dich um Gnade für diese Tage. Segne, Herr. Amen.